Die heutige Folge Alliteration am Arsch wird euch präsentiert von Swappy. Swappy ist eine super Möglichkeit, ein aufgearbeitetes iPhone zu kaufen, wenn euer altes mal wieder am Arsch ist. Und jetzt ist ja auch bald Muttertag, vielleicht ist das auch was für Mama.
Menschen, die gerne tauschen. Beispielsweise habe ich schon zweimal versucht, meinen Otto den Mops einzutauschen gegen einen deutschen Schäferhund. Wollten die nicht annehmen im Tierheim. Ich habe gesagt, ich tausche einen Otto zu zwei Schäferhunden. War aber kein guter Deal. Die haben gesagt, okay, wir können dir einen kleinen Pekinesen geben oder theoretisch auch vier Schäferhunde. War was dafür. Wenn Menschen gerne tauschen, sind Tauschgeschäfte was Feines und besonders, wenn sie die Umwelt schützen, das ist wirklich, wirklich wertvoll, die Umwelt zu schützen, das macht Swappy nämlich, denn ihr bekommt ein aufgearbeitetes, refurbishedes iPhone, das so gut ist wie ein neues. Das ist so, als würde man Reinhard einfach durch 120 Kilogramm Zwiebelmett ersetzen und lustige Augen drauf malen, die ein bisschen zucken.
Wenn ihr so ein refurbishedes iPhone euch besorgt, dann spart ihr vor allem CO2 ein, und zwar das CO2, das sonst entstanden wäre, wenn ein neues iPhone produziert wird. Und beim Aufarbeiten wird viel, viel weniger CO2 freigesetzt. Trotzdem bekommt ihr bei Swappy 36 Monate Garantie und 30 Tage Rückgaberecht und der Versand ist auch noch kostenlos. Geht am besten über www.swappy.com/amarsch. Da findet ihr nämlich noch einen Gutschein über 10 Euro für euer nächstes iPhone. Und jetzt viel Spaß mit Alliteration am Arsch.
Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Entschuldige, Schatzi, habe ich dich warten lassen? Jetzt werde ich dich aber dafür entschädigen. Oh, ich kann es kaum erwarten. Die Autofahrt hat mich ganz geil gemacht. Ist das nicht süß, das Gasthaus? Endlich können wir uns aber richtig austoben. Oh, jetzt werden wir ficken, bis wir beide total geschafft sind. Komm doch, Jürgen. Warum antwortest du nicht? Oh. Komm her und lass mir deine Hasenbumskolben spüren. Oh, ich kann's kaum erwarten. Komm, küss mich doch schon. Ja, lass mich deinen Schwanz angreifen. Oh, Jürgen, oh, du machst mich wahnsinnig liebst. Oh ja, komm, steig auf mich drauf, ja? Oh, lass mich deinen Schwanz lutschen, bitte. Gib mir einen Schwanz, komm. Schatzi, ah, wir sind sieben. Oh, wollen Sie mich missbrauchen?
Nicht böse sein, aber Sie haben so zauberhaft da gelegen.
Ach, du liebe Zeit, ich muss den Zimmertür verwechselt haben.
Nein, das ist aber eine nette Verwechslung.
Wissen Sie, wenn ich schon da bin, dann kann ich ja weitermachen bis zum Spritzen. Oder haben Sie was dagegen, mein Herr?
Nein.
You had us in the first half, but then.
Ja. Aber wenn ich schon mal da bin, ne, dann kann man weitermachen bis zum Spritzen.
Das. Ja, ein klassischer Satz, der in jedem. Also ich war jetzt auch mal wieder beruflich ein paar Tage im Hotel und wäre meine Frau nicht da gewesen, dann wäre mir das auch passiert. Das passiert ständig. Die Tür geht auf, das Zimmermädchen einfach zack, bang, weg. Ja. Das ist unfassbar. Ja, man glaubt es kaum. Allerdings bei den ganz Großen habe ich mal gehört, Reini. Willkommen erstmal zur neuen Folge Alliteration am Arsch bei den ganz Großen. Also zum Beispiel Kobe Bryant hatte mal eine Affäre mit einem Zimmermädchen, wo er noch nicht mal den Vornamen kannte, als sie ihn dann wegen diverser Gründe, Schwangerschaft oder sowas, nichts Böses über Verstorbene. Jedenfalls konnte er dazu fast keine Aussage machen. Sie wäre einfach in sein Zimmer gekommen und hätte ihn gebumst. Da habe ich auch gedacht, in was für einem Kosmos leben denn diese Leute, dass irgendjemand in ihr Zimmer kommt und sie einfach bumst.
Das kommt drauf an, ne? Also, sag mal so, wenn du in Köln im falschen Hotel sitzt, kann dir das auch passieren.
Ja, aber es ist wirklich...
Ne, bist du hier, wie hieß das nochmal? Das hat doch mittlerweile zugemacht, oder? Das Pascha hätte man auch mit dem Hotel verwechseln können.
Das stimmt. Da wunderst du dich, wenn dann irgendwie du denkst, warum sitzt denn vor jedem Zimmer eine junge Frau auf einem Hocker? Das irritiert, haben die einzelnen Concierges für die Zimmer, denkt man, wenn man da durchläuft. Und warum sind die nackt? Das sind aber ganz normale Situationen, die ja jedem im Leben mal passieren. Ich glaube, dass das wirklich bei manchen Menschen sogar, wie soll man nicht, also natürlich das Pascha verwechselt man nicht mit dem Hotel, aber ich glaube, dass das schon Menschen passiert ist, dass sie Amüsierbetriebe oder sowas in der Art mit Hotels verwechselt haben, weißt du?
Nein, glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das ist so, als ob du in einen Saunaclub gehen würdest und sagen würde, huch, ich dachte, ich könnte hier Schuhe anprobieren. Ist das hier nicht Deichmann? Also so ungefähr ist das, wenn du Hotel und Bordell verwechselst. Also okay, reimt sich, aber...
Was für eine absolut seltsame Aussage, Reinhard.
Was denn? Hotel und Bordell verwechseln?
Hotel und Bordell verwechseln. Ich weiß, es gab damals den Bordello, kennst du noch Bordello auf Blatt? Das war eine der VHS-Kassetten, die mir mein Kumpel Chris damals mal rübergeschoben hat.
Bordello auf Blatt?
Bordello auf Blatt, was ganz Feines. Ja, ja. Es gab in den 90ern, ja, weißt du, wir leben ja, wir sind ja beide Kinder der 90er Jahre, Reinhard. Wir das mussten uns den heißen Scheiß ja auf dem Schulhof besorgen. Kennst du nicht Story of Ricky und so? Kennst du solche Klamotten nicht mehr?
Nein, ich, also.
Story of Ricky heißt nicht Story of Ficky. Story of Ricky ist die Blättergeschichte eines, soll ich ihn jetzt Samurai nennen, eines Martial Arts Kämpfers. Einfach ein Martial-Arts-Film, aber mit Splatter-Effekten. Und das ist schon ziemlich...
Wie heißt der? Story of
Ricky? Story of Ricky. Das Einzige, woran ich mich wirklich frappant erinnere bei diesem Film, ist, dass eine Szene vorkommt, wo Ricky, der so eine Art Aushilfs-Bruce Lee ist, wo Ricky einem Sumo-Ringer bekämpft, ihm dann in den Bauch haut, ihm die Gedärme rauszieht und ihn mit den Gedärmen erwürgt. Das fand ich schon...
sagt mir nichts.
Echt
gar nichts.
Nicht?
Nein.
Ich bin immer wieder enttäuscht.
Wie hießen denn nochmal die Filme, die wir damals gesehen haben? Es gab so einen mit so einem... Also Braindead und so, ja sowieso, aber ja, die man
Tanz
eher so...
Der Teufel.
Ja, das waren ja so die Klassiker, aber es gab ja auch so die Geheimtipps, ne? Sowas wie Promotors, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, Engel des Todes.
Da hast du irgendwann mal von erzählt, den ich nicht kannte persönlich.
Ein großartiger Film. Aber es gab da noch, wie hieß denn der nochmal mit dem Hausmeister Nuclear Waste? Ich weiß nicht mehr wie.
Hausmeister Nuclear Waste, welcome to Essen-Katternberg. Was? Hausmeister Nuclear Waste, was
Nein,
war das denn?
Nein, das ist, ich weiß, ach, wie hieß denn der? Ich weiß nicht mehr, wie der Film ist, da ging es, da ist auch mehr, also mehrere Teile, so Splatter-Komödie. Da ging es auch irgendwie um einen Schulhausmeister, der irgendwie in einen toxischen, also in irgendeinen chemischen Abfall gefallen ist und dann mutiert. Ach, wie hieß denn der?
Ein Hausmeister, der in toxischen Abfall gefallen ist und dann mutiert, holt relativ wenig für mich raus, kann ich dir leider nicht sagen. Ich bin auch immer ein Schisser gewesen, wenn es um Horrorfilme und so ging. Also mein Kumpel Benny zum Beispiel hatte immer alles
am Start.
Nee, aber ich habe auch eine niedrige Ekelschwelle. Ich habe ja auch nie Braindead gesehen. Nie.
Echt nicht?
Ich habe die ersten 5 Minuten gesehen, dann ausgemacht. Ich kann das nicht. Mich ekelt das.
Passiert doch nicht. Aber du hast doch auch hier The Last of Us und so gespielt. Das ist doch genauso blutig.
Ja, Reini, aber ehrlich gesagt, das letzte Mal, dass ich mir sowas angeguckt habe wie Braindead, wäre jetzt auch ungefähr in der 7. Klasse gewesen. Vielleicht habe ich mich seitdem emotional auch einfach weiterentwickelt. Das kann natürlich auch sein. Also ich kann nur sagen, ich kann da nicht so richtig viel, da kann ich nicht so richtig connecten bei der Nummer.
Okay. Ich weiß wieder, wie der Film hieß. The Toxic Avenger.
The Toxic Avenger hieß der Film.
Ja.
Reini, kann das sein, dass das in deinem ganz kleinen Kokon deiner Kindheit auf...
Also, nein.
Das klingt nicht wie irgendwas, von dem irgendjemand irgendwo mal irgendwas gehört hat.
Der ist in der Szene der Splatter-Film und so relativ bekannt. Auf Deutsch hieß der Atomic Hero.
Die haben einen englischen Titel durch einen englischen Titel ersetzt?
Ja, haben sie.
War aber smart. Toxic Avenger, ich google gerade, Reini, um das einmal zu sehen hier. Warte mal.
Vor allem...
Was für eine unfassbare Scheiße ist
davon,
das?
Davon gibt es auch mehrere Teile. Vor allem,
Reini, kann ich dir bitte kurz sagen, was vorne auf der VHS-Kassette als Claim...
Ich weiß, was da drauf ist.
Da steht, he was 98 LBS, also irgendwie 98 Kilo umgerechnet. Keine Ahnung, das ist irgendwie so ein Ami-Maß. Of solid nerd until he became the Toxic Avenger.
Ja, ist großartig. Also Toxic Avenger ist eine großartige Filmreihe. Kann man sich mal geben.
Was ist denn das? Das ist wirklich ein Hausmeister, der in Gülle gefallen ist, oder was?
Ja, genau. Der irgendwie in, ich weiß gar nicht mehr, radioaktiven Abfall oder so, war ja in den 80ern alles. Ne? Du fällst einmal in radioaktiven Abfall, zack, hast du Superkräfte und so.
Klassik.
Den hast du nie gesehen?
Nie. Er sieht aber auch auf einem Maße billig aus, dass ich sagen würde, was ist das für eine Scheiße, Remford? Das hast doch nur du dir reingezogen. Es gibt auch keine Bilder aus dem Film, sondern nur dieses Cover immer und immer wieder.
Nein, da gibt's auch mehrere aus dem Film.
Oh Gott, das ist ja ganz schrecklich. Wer den? Melvin Janko. Oh Gott. War das der, der den Toxic Avenger gespielt hat? Weil dann sieht er heute auch nicht, was für ein hässlicher Typ. Ist ja ganz schrecklich, oh mein Gott. Nee, ich bin da immer sehr empfindlich gewesen. Ich habe dir ja einmal vom Blob erzählt, den mein Papa aus Versehen hinten auf einer DuckTales-Kassette drauf hatte.
Ah, ja.
Und ich saß dann wirklich zitternd, mich kalt abduschend im Keller vor Angst, weil der Blob für einen Sechsjährigen, glaube ich, echt ein bisschen viel war. Heutzutage würde ich mich totlachen.
Es war aber die Horrorfilmversion der Blob, oder?
Es war die Horrorfilmversion. Da stürzt so ein Komet irgendwo in Texas ab und die erste Splatter-Szene ist, dass sie einen Obdachlosen finden und dann in die Pathologie bringen. Und der Blob ist wohl in ihm oder an ihm oder kommt irgendwie, das ist meine Erinnerung, das letzte Mal, dass ich diesen Film gesehen habe. Und dann ziehen sie so das Tuch weg und dann ist ab Bauch alles weg von dem Obdachlosen. Da ist nur noch Blut. Und ich weiß, dass ich mit 6 Jahren hart abgegangen bin da drauf. Und ich meine damit nicht positiv, sondern so im Sinne von, bitte fahrt mich direkt in die Klinik, zieht keine 4.000 Mark ein. Ich brauche jetzt Psychotherapie ab heute. Danke, Papa, Mama.
Sag mal so, da hätte auch, also stell dir vor, da wäre irgendwie hinten drauf irgendwie ein Porno überspielt geworden, der Blob. Das hätte auch passieren können, ne?
Auch das ist vorgekommen. Mein Vater, habe ich dir nie von dem Land der Raketenwürmer erzählt, Reini?
Doch, davon hast du mal erzählt. Ja. Doch.
Mein Vater hat immer sich gefragt, warum ich den mit 11 immer gucken wollte. Immer das Land der Raketenwürmer. Was er nicht wusste, er hatte den aufgenommen bei RTL und danach kam noch Insel der Lust oder sowas. Oder Sklavin der Götter oder so ein Scheißdreck.
Für die, die es wissen möchten, der Dialog heute war übrigens Bienenstich im Liebesnest. Ganz große Titel.
Ich habe dieses Meisterwerk mit Laura Gemser nie wieder gesehen. Das ist ein Film gewesen, wo, glaube ich, sogar dieser beknackte Es fährt ein Zug nach nirgendwo Mann irgendwas mit zu tun hatte. Hans Christian Anders war der Morgenstern, war immer, ich verwechsel das immer. Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Wer war das nochmal? Dings geworden ist.
War das Roy Black war das nicht, oder?
Nein, Christian Anders. Ich habe recht gehabt. Ich habe immer Christian Morgenstern und Christian Anders verwechselt, wobei Christian Morgenstern wirklich ein ganz anderer ist. Egal. Jedenfalls, Christian Anders, der ist jetzt so eine Art Sektenguru irgendwie komplett irre geworden und der hatte in diesem komischen Softporno-Film damals aus irgendeinem Grund auch noch seinen Lümmel drin. Und den habe ich damals immer sehen wollen. Also beziehungsweise mein Vater dachte, ich will halt immer und immer wieder die Raketenwürmer sehen. Aber eigentlich war mein eigener Raketenwurm das Ziel. Wobei der auch
aus dem
auch
Boden geschossen
ist.
Kam, ne?
Ich habe es wiedergefunden, was es ist.
Was denn?
Ja, wie der Film hieß, den ich wiedersehen wollte. Es war gar nicht so schwer zu googeln. Bei Christian Anders, der hat nur 8 Filme gemacht. Und dieser Film hieß Die Todesgöttin des Liebescamps.
Die Todesgöttin des Liebescamps. Ja. Boah,
also ist ein griechisch-deutscher Softcore-Sexploitation-Film von Christian Anders. Den hat er wirklich, er war Regisseur von der Rotze. Unfassbar.
Das, also, es ist ja schon ein gewisser Grad an Kreativität, ne, für diese Pornotitel und ähnliches. Also.
Eigentlich schade, ne? Uns müsste man ja irgendwie auch mal irgendwie sowas machen lassen. Ich glaube, wir wären als Pornobenenner wären richtig gut.
Ja, aber sagen wir mal so, ne? Wen interessiert der Titel?
Also ganz ehrlich, Bienenstich im Liebesnest, das gibt mir schon ziemlich viel.
Also, ja, das ist auch, schon, ne? Da springt direkt die Fantasie an, ne?
Da springt so hart die Fantasie an, Rani. Aber ich bin ja für sowas nicht zu haben. Obwohl Laura Gemser war schon flotter Hase in den 70er, kann ich sagen, meine Güte. Das war aber, also nicht das.
Ich habe ja jetzt eine Menge dieser Streifen in Auszügen konsumiert, um diese Dialoge daraus zu schneiden. Ne? Und die waren schon in den 70ern, also sagen wir so, die waren sehr explizit und ich bin froh für nicht Full-HD-Auflösungen zu der Zeit.
Weil das alles ein bisschen weniger, mit einem schiefen Zahn, meinst du, gemacht, oder?
Ja, irgendwie, also wenn du, also es war anders als heute, ne? Also auch Pornografie hat sich ja entwickelt, ne? Wenn du einen heutigen Porno nimmst, da ist nicht mehr so viel Dialog und also es wird immer weniger, ne? Also auch, also man könnte sagen, so Gina Wild in den 90ern hat noch quasi auf Shakespeare-Niveau Dialoge von sich gegeben, während ich glaube, heutzutage gar kein Dialog mehr vorkommt oder nur noch sowas wie, hey, ficken. Es ist immer weniger Story drumherum. Es wird immer weniger. Und damals war das so, da waren das ja eher Filme, also so diese 70er-Jahre-Dinge, die ich mir angucke, das hat die Fantasie beflügelt. Es waren eher Filme, in denen Sex vorkam.
Ja, aber also auch da hat sich doch keiner diese beknackten Szenen angeguckt. Also das wollte doch, wenn man ehrlich ist, auch keiner sehen, wie die sich da voll labern, oder?
Das weiß ich nicht. Also dafür war da relativ viel Story immer noch dabei. Und auch die Darsteller und Darstellerinnen, wenn man sich das anguckt, so 70er, also 70er oder vielleicht auch 60er, ich habe keine Ahnung, von wann die sind, ich tippe mal so auf 70er, die sehen noch recht normal aus und da ist... ist es auch, also wenn man sich da mal die Altersstruktur anguckt, ne, da ist irgendwie die durchschnittliche Darstellerin, hätte ich jetzt auch gesagt, so, weiß ich nicht, Mitte 20, Anfang 20, so wie heute ja wahrscheinlich auch. Die Darsteller damals aber, die waren, also die sehen zumindest alle so aus wie irgendwie Mitte, Ende 40.
Das, hat das was sich ja heute eher so im Grandpa-Porn passiert. Ja, früher sagt man, Rani, es gibt ja unterschiedliche Strömungen der Altersentwicklung. Also zum Beispiel, heute sehen junge Frauen mit 16 ja aus wie 27-jährige Modedesignerin. Ich habe gestern noch jemanden kennengelernt, auch eine 17-Jährige, wo ich auch dachte, die will problemlos als 23, 24 durchgehen. Bei uns damals war es ja so, mit 15 sahen Mädchen und Jungs eigentlich gleich aus. Alle hatten schlechte Fischbone-Pullis oder Helly Hansen-Jacken an. Die Mädchen konnte so maximal daran erkennen, dass ihre, wie hießen die nochmal, Buffalo Boots türkis waren. Daran konnte man Frauen ablesen. Ja. Oh. Rani, hattest du eigentlich so eine Sünde damals? Was also hattest du so eine Kleidungssünde? Ich meine, ich kenne ja Bilder von dir, wo du aussiehst wie die Maschendrahtzaunfrau.
Also ich hatte,
dementsprechend würde ich behaupten, dass du eigentlich ausschließlich Sünden hattest zu der Zeit.
Ich hatte ganz viel. Also da ist alles dabei gewesen von... ne, also so in sehr jungen Jahren so die Punk-Zeit, die man durchgemacht hat. Da habe ich auch Bilder von dir gesehen, die hast du auch gehabt. Ne? Ja. Also wo man so alles hatte von irgendwie schräg rasierte Frisuren in allen möglichen Farben des Regenbogens bis hin zu dem kläglichen Rest, der am Ende überbleibt. Also so tote Haare, die irgendwie keine Farbe mehr richtig haben, sondern nur noch so eine Mischung aus Blond, Orange und irgendwas. Also wo man sich auch, ne, damit die Farbe richtig leuchtet, hat man sich natürlich als allererstes mal die Haare blondiert, bevor man sie getönt hat. Und blondiert hat man sie mit fast mit purem Wasserstoffperoxid. Also,
damit färbst du heute einen N64 ein, Reini. Was
ja, genau, ja, richtig. Dreamcast. Ich habe damit den Dreamcast gebleicht. Die N64, die ich dir, wovon ich dem Bild gestern geschickt habe, die ist lackiert und dann mit Wassertransferdruck bedruckt. Die wird auch bald fertig. Die sieht hübsch aus.
Aber so. Ich meine, genau diese Szenen gehörten ja dazu, weißt du, der damaligen Zeit. Also das war ja einfach wichtig, dass man das gehabt hat. Winston Churchill hat damals schon gesagt, also das war ein bisschen vor uns, wer mit 20 Jahren kein Kommunist ist, hat kein Herz. Wer mit 30 Jahren noch Kommunist ist, hat keinen Verstand. Weißt du, mit 20 war einfach ein bisschen Hippie sein, war angesagt. So wir beiden mit unseren langen, wehenden Haaren auf der Harley, das war schon eine geile Zeit.
Kennst du noch diese Töpfchen, womit man sich die Haare gefärbt hat? Also die gibt es wahrscheinlich auch in jeder Generation, dass sie so Haare färben in verschiedenen Farben. Die gab es immer in so kleinen Töpfen, auch immer in den gleichen Läden. Kennst du ich weiß gar nicht, nee, du bist ja in Gelsenkirchen groß geworden, ne? Wie hieß denn der Laden in Gelsenkirchen, wo man sowas gekauft hat?
Also ich habe mir die Haare nie gefärbt, nie. Ich habe lange Haare, sehr lange Haare gehabt und so, aber ich habe nie gefärbte Haare. Allerdings gab es natürlich so Haarspray mit Farbe, was man an Karneval verwendet hat, man dann auch mal länger drin gelassen hat.
Nee, das ist ja für den Arsch. Nee, also bei uns war das damals so, man hat sich die Haare erst mit Knall-Wasserstoffblond blondiert, damit die Farbe da also richtig zur Geltung kommt und dann danach halt die Tönung draufgehauen, damit halt wirklich so richtig knallgrüne, knallblau, ich weiß gar nicht, Flamingo-Pink hatte ich glaube ich auch, also war alles mit dabei. Ne? Die Zeit hatte ich mit irgendwie dem typischen Bundeswehr-Parker mit zerrissenen Jeans, ne, womit man halt so rumgelaufen ist und diese komischen, ganz grob gewebten Pullis, dieser Einteiler, die man hatte, wo vorne vorne so ein Eingriff drin war, wie so ein Kapuzenpulli, nur so aus so ganz grobem Stoff gewebt,
In Schwarz-Weiß, die so
gewebt. Genau, die gab es in Schwarz-Weiß, in Rot-Blau, also immer in zwei Farben. Und die sahen so aus, als ob sie von den Panflötenspielern in der Innenstadt verkauft worden wären.
Original, habe ich auch gehabt.
Die hatte auch jeder in unserem Alter, glaube ich. Jeder. Die Dinger und dann hatte ich irgendwann ne, so eine Gothic-Phase, so ganz in Schwarz mit ganz viel Metal und so, so schwarzer Ledermantel, ja, diese Zeit habe ich durchgemacht.
Den schwarzen Ledermantel hatte ich auch, Reini, da habe ich dir mal von erzählt, dass ich meine Mama überredet habe, dass sie mir einen schwarzen Ledermantel und eine schwarze Lederjacke kauft, weil ich dachte, ich würde damit irgendwie Street-Gothic aussehen.
Ja, ist hart,
ich sah allerdings eigentlich aus wie ein fetter Junge, der versucht, sich bei der italienischen Mafia einzuschleichen. Das war ganz seltsam. Es sah überhaupt nicht aus. Ich sah aus wie so der als erster bei Goodfellas erschossen wird. Das war überhaupt nicht schön.
Man möchte in dem Moment eigentlich eine Zeitmaschine haben, um zu seinem jungen Ich zurückzufahren, ihm einmal eine runterzuhauen und zu sagen, nein.
Nein. Du glaubst jetzt, das wäre cool, aber das ist gar nicht cool. Du siehst aus wie ein Vollidiot. Ich habe auch meine Frau erzählt es heute noch, oder meine Schwiegermutter erzählt das heute noch, noch schlimmer eigentlich, dass ich damals, als sie mich kennengelernt haben, war ihr erster Eindruck von mir, mein Gott, warum hat der Junge denn seine Hose so an? Ich habe nämlich die Hose wirklich so weit unterm Arsch getragen, also ich meine wirklich in einer anderen Postleitzahl. Ne? Also meine Hose hing, das war jetzt aber nicht so Rapper-mäßig, sondern ich hatte einfach, erstens, bis heute habe ich ja keinen Arsch in der Hose und zweitens hatte ich die einfach so Richtung Kniekehlen hängen. Und dann mit einer Motiv-Seidenunterhose, so mit Bart Simpson oder so drauf. Mhm. So Saturn, so eine Scheiße, die du heute noch trägst.
Haben wir auch alle durchgemacht. Boah. Nee, sowas trage ich heute nicht mehr. Ich habe eng anliegende.
Oh mit Gott, oh, mit, an deinen Bäckchen, an deinen mit, haarigen Bäckchen.
Mit SpongeBob oder Pac-Man drauf.
Das ist auch ganz wundervoll, Rimpf.
Ja, super, ne?
Nee, aber es ist wirklich komisch, dass das alle so durchgemacht haben. Ne? Und jetzt zum Beispiel bei der jungen Frau, die ich da kennengelernt hatte, die hatte ihren Freund, aber der sich in der Friendzone befindet dabei. Und das war ein schöner Typ. Weißt du, so 17 Jahre alt, durchtrainiert, der sah aus wie der bei den Foto-Love-Stories immer rummachen durfte. Ah. Die Generation heute ist die Generation Bausparvertrag, Reinhard. Wir haben noch von der Revolution geträumt. Wir wussten gar nicht wogegen, aber wir haben auf jeden Fall Revolution. Wir wollten auf jeden Fall die Revolution. Wir wollten sie. Ich weiß heute aber leider wirklich nicht mehr, wogegen ich mich genau, also was ich jetzt für eine Revolution genau wollte in Gelsenkirchen.
Ja, vor allem, man war auch relativ, also obwohl man Revolution und so weiter war man doch irgendwie sehr unpolitisch, oder?
Ja, also politisch war das alles gar nicht. Es war eher so, ihr geht mir auf den Sack, ich hasse euch.
Ja.
Schule hasse ich sowieso. Geht ich weiß nicht, Bier? Was ich werden soll. Gelsenkirchen ist ein Drecksloch. Hier laufen nur Vollassis rum. Die geilen Weiber in der Klasse kriege ich eh nicht. Ja gut, komm, jetzt zieh ich mir ein Kajashi.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also,
ich zieh mir ein Kajashi. Ja, das stimmt gar nicht. Ich hatte keine hässlichen Freundinnen, überhaupt nicht. Aber ich hatte so, ich habe auch ehrlich gesagt nie einen Scheißdreck draufgegeben, was irgendjemand über irgendwas denkt, was ich anziehe oder so. Ich empfand das irgendwie als... Was ich auf gar keinen Fall wollte, war irgendwelche Markenware oder Kleidung von der Stange oder so. Das fand ich absolut abstoßend. Das hat mich überhaupt nicht interessiert.
Also Markenklamotten konnten wir uns damals auch nicht leisten, aber hat für uns auch nicht so eine Rolle gespielt. Auch in der Schule habe ich nie, also vielleicht habe ich es verdrängt oder so, nie so mitbekommen, dass das so eine große Rolle gespielt hat. Natürlich gab es Marken, die hier und da halt mehr getragen wurden. Ne? Sowas wie du vorhin schon gesagt hast, so Buffalo-Schuhe. Ne? Ich meine, das war eh modisch für Typen die schlimmste Zeit. Ne? So Wildleder, Buffalos, dazu eine enge schwarze Jeanshose und eine Helly Hansen-Jacke. Man sah aus wie ein Lolli auf Stelzen.
Dazu noch geschickt kombiniert einen beigefarbenen Fischbodenpulli. Wobei man ja sagen muss, dass die heutige Jugend auch wieder komisch aussieht. Also die jetzt, also wer jetzt so 21 ist, häufig zumindest, nicht alle, aber viele, sehen aus wie so Penner aus der Subway 1986 in New York. So ganz komisch, so mit so einfach alles komisch. Ich kann dir gar nicht genau beschreiben, was, also das ist einfach alles komisch. Bei jungen Frauen, ja wirklich, ich weiß, es klingt jetzt seltsam, aber bei jungen Leuten in diesem Alter ist alles irgendwie komisch.
Wir werden alt. Vielleicht werden wir einfach alt.
Das ist so, ne? Wir werden einfach alt, Reini. Wir sind
solange wir irgendwann nicht so sind wie, also da habe ich ja schon fast ein bisschen Angst vor, ne, dass man irgendwann selber dieser alte, griesgrämige Typ ist, den man heute noch ätzend findet. Ne? Ich möchte nicht irgendwann Onkel Laschet werden.
Onkel Laschet, da ist er doch, der Onkel Laschet. Finde ich aber ein schöner
Nee, also mal ernsthaft.
Ja, Rani,
also,
du drehst dich dreimal um und bist Friedrich Merz. Es geht ganz schnell. Ja. Christian Lindner, nee, das stimmt leider nicht. Der war nie cool. Nie. Aber trotzdem gibt es ja auch noch so Typen aus der Vergangenheit, die so hängen geblieben sind auf dieser Nummer. So, ich kenne auch einen aus meiner Heimatstadt. Der war so der hat dann immer so Kulturfeste gemacht und so. Der läuft halt heute mit Anfang 50 noch so rum wie ich damals mit 19. Das ist wiederum auch komisch. Also irgendwie ich finde auch, Dinge haben immer ihre Zeit. So, ne? Und manche Sachen gehen dann halt auch nicht mehr oder sind halt einfach vorbei. So, und das ist auch okay für mich persönlich.
Ja, ich da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, aber ich habe das Gefühl, nicht älter geworden zu sein. Also ja, wenn ich an damals zurückdenke, denke ich immer noch,
Papa
ist dein Vater?
An. Ja, komm. Papa ruft an. Hallo, Papa.
Gut gelandet?
Ja, wir sind gut gelandet. Hör mal, hier, also nicht, dass die Leute denken, wir wären gelandet, wir sind mit dem Auto angekommen, ne? Ich bin nämlich gerade im Podcast mit dem Hässlichen, der so komisch guckt, Reinhard Remford, den kennst du ja, ne?
Oh, der ist doch gar nicht hässlich.
Ja, doch.
Nur Tarnung.
Das ist nur Tarnung. Da steckt eigentlich ein attraktiver Mann in dieser fetten Speckmandelbade drin. Ein
intelligenter Mann.
Intelligent.
Gut aussehend, eloquent,
das zuckende Auge.
Samtäugig.
Ja. Also wenn ich auf irgendjemanden auf der Welt noch nie das Prädikat samtäugig verwendet habe, dann auf Reinhard Remford.
Doch, hundertprozentig.
Das ist ein heißer Typ, du hast recht. Wie immer hast du
recht. Sehr schön, dann seid ihr im Podcast.
Wir sind im Podcast drin gerade, aber ich melde mich danach direkt und stehe zu deiner Verfügung.
Wunderbar, alles klar. Bis dann.
Möchtest du dich noch politisch zu irgendwas äußern in letzter Zeit? Nee. Was sagst du zu Hans-Georg Maaßen in der Thüringer CDU?
Skandalös, ja, das stimmt. Tja. Hätte nicht passieren dürfen, ist aber passiert. Tja. Man staunt, was alles möglich ist.
Ne? Würden die mal auf meinen Vater hören, ne?
Ja, das ist es. Okay, Gruß an die Gemeinde.
Genau, ich grüße.
Jo. Bis dann, ne?
Tschüss, Papa, bis nachher.
Ja, da dem ist nichts hinzuzufügen. Skandal. Nee, ernsthaft.
Ich freue mich. Ich finde das ein guter Mann.
Ist ein guter Mann.
Der hält die Fahne der Demokratie oben. Das ist unser oberster Verfassungsschützer. Wenn wir den nicht hätten, wären wir schon lange in einer problematischen Situation. Ich glaube, ein ganz, ganz großer Demokrat und ein ganz wichtiger Bürger dieses Landes.
Ja, das ist mal ganz ehrlich, dass der Typ immer noch, also ich weiß, es ist schwer, Leute aus einer Partei rauszuwerfen, ne? Aber wahrscheinlich, ne, ich meine, wenn man sich die CDU sonst so anguckt, also Merz ist ja auch noch dabei, ne? Und Laschet ist jetzt, ach, die sind doch alle für den Arsch. Dass die ernsthaft, dass die wirklich so einen rechtskonservativen, also offen, extrem rechtskonservativen Wichser. ernsthaft als Bundestagskandidat. Wer die wählt, ne, der kann doch nicht mehr ganz frisch im Kopf sein.
Ja, ich meine, ich finde den allerdings auch jetzt wirklich, also selten hat ja jemand auch so hart nach Penner ausgesehen. Das ist ja einfach, manchmal gibt es ja Leute, die sind getarnt, also gibt es ja einfach Arschkrampen, die sind getarnt als nette Menschen. Das kommt ja auch vor. Aber bei dem ist es ja einfach so unfassbar offensichtlich, dass bei dem irgendwie, weiß ich nicht, also gar nichts in Ordnung ist.
Weißt du noch, was passiert ist mit dank diesem dummen Wichser? Was passiert ist, als Journalisten von netzpolitik.org, ich weiß gar nicht mehr, welcher Fall es genau war, ich glaube, es war die Zusammenarbeit des Bundesnachrichtendienst und der NSA, also als es um die Überwachung und so ging, und der quasi die Journalisten also so angestupst hat, dass die angezeigt wurden wegen Landesverrat.
Ja, gut, ist ein guter Mann. Meine Stimme hat er.
Super Mann.
Einfach super Typ. Auch seine Äußerungen politischer Natur in den letzten Monaten
großartig. Ja, ein Menschenfreund.
Nein, aber Reini, wirklich, da muss man mal drüber nachdenken, was passiert denn auf der Welt, dass solche Eiermänner in solche Positionen kommen, dass du so jemanden nicht einfach loswirst. Den musst du da abschneiden, wie so ein Geschwür, weißt du, den musst du einfach loswerden, den will doch keiner. Also,
ja, doch,
der ist doch nur schädlich für diese Partei.
Ja, und das ist das Problem. Also, sagen wir so, der Maaßen ist dafür da, um die Leute abzufischen bei den Wählern, die eigentlich gern die AfD wählen würden, es aber mit ihrem Gewissen dann doch nicht ganz vereinbaren, ne? Und dann doch halt sehen, guck mal, die CDU, die steht auch relativ weit rechts, die macht machen das auch, dann wähle ich doch die. Ne? Die Leute fischt der so ab. Das sind quasi die, für die der Merz nicht konservativ genug ist. Ne?
Das musst du dir nebenbei mal geben, ne?
Ja, das ist also, wenn man sich das auch mal anguckt, was da so, also Laschet jetzt als irgendwie Kanzlerkandidat, der irgendwie Merz dann zu sich holt und sagt so, ja, das ist ein guter Mann, der kommt mit hier, der regiert mit. Dann denkst du nur so, ey, wie oft muss man als Kind mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen sein, um auf solche Ideen zu kommen?
Ich finde es aber lustig, dass Onkel Armin sich durchgesetzt hat, weil das ist ja ein bisschen so, wie zu sagen, Herr Grün, dann übernehmt ihr doch das Ruder. Also, weil der ist ja, also, wie kann denn öffentlich ein so deutliches Veto oder Votum gegen ihn existieren? Also einfach, wo ganz klar ist, man will ihn nicht. So, also die Leute wollen ihn nicht. Das war ja ganz eindeutig. Und trotzdem pümmelt der sich dadurch so im Sinne von, ja gut, ihr wollt mich halt nicht, aber ihr kriegt mich trotzdem wie eine göttliche Strafe. Und denkst du, wollt ihr mich verarschen oder was? Weißt du, also ich meine, es ist ja nicht so, dass Armin Laschet jetzt einen krassen Rückhalt in der Bevölkerung gehabt hätte oder so. Gar nicht. Also selbst Söder, das angestochene Oktoberfest fast, selbst den hätte ich mir noch in Maßen besser vorstellen können. Ein bisschen. Als den Grüß August, weißt du, der seine Meinung schneller ändert als eine demente Oma. Also wirklich, ja, also wir machen jetzt alle Schulen wieder auf, das läuft gut in Deutschland. Ja, ach so, Inzidenz, ja, da in Dortmund, da hat der Bürgermeister die Schulen zugemacht, das gibt's doch gar nicht, warum macht denn der das? Ich bin doch Landesvater, ich entscheide doch sowas. Und dann so, dann merkt er, dass die Bevölkerung vielleicht gar nicht an Covid sterben möchte und merkt er, und dann wird richtig hart durchgegriffen, dann entscheidet er sich mal richtig durchzugreifen. Und das ist ja sowas von verlogen und eklig und bah. Einfach nur bah. Meine Oma hat gesagt, geh da weg, pfui, bah.
Ja, Laschet ist echt schon hart. Ich hab mal in der Wikipedia ein bisschen zu Laschet gelesen und da gibt es einen zum Thema Familie, Ausbildung, Beruf. Na, erstmal, Laschet hat, wenn ich das richtig weiß, 3 Kinder.
Ja, ja? Joe, der Influencer, ja? Gefällt mir sehr gut.
Ich hoffe, dass Laschet in Interviews dann auch häufiger mal die Frage gestellt wird, wie er das denn vereinbaren will, also 3 Kinder zu haben und gleichzeitig Bundeskanzler zu sein. Also wie will der da Familie und Beruf unter einen Hut bekommen? Weil, ne, also sag mal so, wenn es eine Kandidatin wäre, würde sie genau das gefragt werden. Aber den fragt das wahrscheinlich niemand. Aber davon mal abgesehen, ne, der gute Bruder vom Laschet, der gute Patrick, hat auf seiner privaten Website einen Stammbaum der Familie Laschet veröffentlicht, der bis zu Karl dem Großen zurückgeht.
Wirklich?
Ja.
Das ist ja dann, toll.
Ich zitiere mal kurz weiter aus der Wikipedia. Obwohl die genealogische Auflistung keine gesicherte Verbindung belegt, nimmt eine 2020 erschienene Biografie über Armin Laschet an, die Familie Laschet sei ernsthaft von ihrer Abstimmung von Karl dem Großen überzeugt.
Ja, rein, ich kann auch davon überzeugt sein, der Tiger von der Frosties-Packung zu sein. Das heißt aber ja nichts.
Ja.
Weißt du, ich kann auch überzeugt sein, dass ich ein Rosenbusch im Garten bin, aber das heißt ja einfach nichts.
Ja.
Also, das ist ja, weißt du, mit wem die auch noch verwandt sind? Mit Adam und Eva, weil mit denen sind wir alle verwandt, Reini. Das ist ja,
ja, als guter Katholik, ja. Nee, ach, das ist ja egal. Der soll ja jeder glauben, was er will und so. Aber ich halte den für, also als es um die Kanzlerkandidatur der CDU ging, fand ich, ne, war Pest oder Cholera, aber Laschet ist definitiv, also meiner Meinung nach, die absolut falsche Wahl gewesen, auch was die Wahlergebnisse und ne, die Chancen bei einer Wahl angeht. Wie du schon sagtest, das war im Grunde so wie zu entscheiden, so, ja, komm, das sollen die Grünen unter sich ausmachen. Ne?
Ist wirklich so, weil, ne? Aber also, warum hat Robert Habeck nicht übernommen? Der Mann mit dem offenen Hemd, Reinhard. Robert Habeck, der Alleskönner. Der Mann, der alleine die Atomkraft besiegt und währenddessen noch einen Zucchini-Garten irgendwo im Berliner Süden anlegt.
Warum? Weiß nicht, die Grünen haben sich ja so entschieden, also für Baerbock gegen Habeck, beziehungsweise die machen das ja gemeinsam als Team, so wie sie es jetzt immer alle gemeinsam als Team gemacht haben. Da gab es einen extra drei, einen sehr schönen Beitrag zu, wo sie mal zusammengeschnitten haben aus den Interviews von Baerbock, wie oft sie gemeinsam gesagt hat. Gemeinsam, gemeinsam, das machen wir gemeinsam.
Gemeinsam.
Und noch was ganz Witziges oder was ganz Komisches. Annalena Baerbock hat ja noch ein paar Vornamen. Ne? Wusstest du das?
Wie viele Vornamen kann Annalena Baerbock denn noch haben? Sie heißt ja schon also Annalena.
Annalena Baerbock, der weiß, was traurig ist? Die ist 2 Jahre älter als ich und wird wahrscheinlich Bundeskanzlerin. Was Rani, ich gut finde, also, ne, Rani, egal.
Selbst wenn du 190 Jahre alt wirst, wirst du nicht Bundeskanzler. Das ist kein Altersding, ja. Weißt du? Also das hat einfach damit zu tun, dass du gerade schon viele politische Kontrahenten als Wichser bezeichnet hast.
Ja, mein Gott.
Versteht das schon nicht so gut.
Annalena Baerbock heißt mit vollem Namen Annalena Charlotte Alma Baerbock. Abgekürzt auch ACAB.
Was? Jetzt ernsthaft?
Die heißt ernsthaft Annalena Charlotte Alma Baerbock, also AKAP.
Habe ich AKAP?
Ja, ja. Ich würde sagen, da hatten die Eltern echt Humor, oder?
Ach so, dann bedeutet das, dass man an jedem zweiten Elektrokasten in Deutschland sehen kann. Ja, auf dem. Ich habe immer gedacht, das würde All Cops Are Bastards heißen, aber es heißt eigentlich Annalena Charlotte
Alma Baerbock. Ja, wissen die wenigsten. Habe ich auf Twitter auch mehrfach gelesen. Breite Unterstützung deutschlandweit schon seit vielen Jahren.
Nein, ich mache mich
weltweit eigentlich.
Du verarscht mich doch, oder?
Nein, ich verarsche dich nicht, das stimmt wirklich.
Die Abkürzung von Annalena Baerbocks Namen ist allen Ernstes AKAP.
Ja.
Ja, glaubst du, sie wird Kanzlerin? Ich glaube es.
Ja, glaube ich. Also sag mal so, von den Flachpfeifen, die da zur Wahl stehen, auch definitiv die beste Wahl.
Ja, in dem also, Fall, ja.
Ne, ich meine, hat die SPD sich schon geäußert? Wird es hier der Wirecard?
Wer bei denen das Opferlamm ist, Reini, wer mal so richtig 13% bekommen darf, damit er sich, weißt du, Kurt Schumacher dreht sich dreimal im Grab um. Wollt ihr mich verarschen? Die SPD findet ja gar nicht mehr statt. Was machen die eigentlich? Also gibt es die noch? Machen die noch was? Oder ist das so ein bisschen wie so die Bee Gees? Die haben sich jetzt langsam aufgelöst, weil einfach die coolen Leute weggestorben sind.
Die stellen immerhin noch den Finanzminister.
Ja, aber der wird doch der soweit ich weiß, ist doch Olaf Scholz auch on the way, oder? Also
ich glaube, das ist Kanzlerkandidat, oder?
Der ist doch Kanzlerkandidat, oder?
Weiß nicht. Ja, kann gut sein. Weiß ich nicht. Aber ne, ist egal. Also die können aufstehen, wen sie wollen. Die sind leider eh durch, ne?
Aber wie kacke ist denn Kanzlerkandidat sein für eine Partei, die vorbei ist?
Ja, weil das ist halt die Frage. Vielleicht kannst du irgendwo noch also mitregieren, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Die SPD ist ja nur noch ein Schatten ihrer selbst und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, also vielleicht kommt mir das auch nur so vor, aber ich habe das Gefühl, die CDU-CSU ist in den letzten 2 Jahren noch offen korrupter geworden, als sie es eh schon war, oder? Ich sag nur
jetzt
Amthor.
Mit offener Korruption. Ja, mein also, Gott, der Philipp hat das alles, das wurde alles falsch verstanden.
Weißt du, da ist Amthor
Hoffnungsträger.
Weißt du, in dem einen Bundesland ist ein 80-Jähriger gefangen im Körper eines 27-jährigen Spitzenkandidat, ne, der irgendwie auch offen korrupt ist, sich bestechen lässt und ist halt egal, ne? In dem anderen Bundesland ist es ein rechtskonservativer, sehr rechtsoffener Arsch, den die als Kandidaten haben. Was ist denn da los?
Ja, die Merkel, die hat da einfach nicht mehr die Zügel in der Hand rein. Weißt, die muss einfach mal hingehen, muss mal auf den Tisch klopfen, muss einfach mal die Eier rausholen und sagen, hier Kollegen, was ist los bei euch? Wollt ihr mich beleidigen? Wollt ihr mein Lebenserbe zerstören, indem ihr die komplette Eiermann-Armee aufstellt, weißt du, die allerletzten? Jetzt hier den Rechtsaußen-Idioten, dann den Opa im Körper eines 27-Jährigen, der gerne jagen geht und auch gerne sich selber ein bisschen bevorteilt. Aber das war ja ein Versehen. Das hat er gar nicht so gemeint. Das ist, am Ende ist Philipp Amthor Kommunist. Das kommt eines Tages raus. Weil der ist ja auch in dem Bereich, wo Winston Churchill gesagt hat, da sollte man noch Kommunist sein.
Ja,
verstehst du?
Das Die AfD hat keinen Kandidaten aufgestellt, oder?
Ja, die werden ja wohl, bisher? Müssen sie doch, oder nicht?
Ja, früher oder später schon, aber die Frage ist, ne?
Graben die gerade noch Rudolf Hess aus?
Irgendwo
steht einer mit so einer Voodoo-Puppe, so, ah, guck mal, da ist er, der Rudolf.
Die fragen sich wahrscheinlich immer noch, wie sie Bernd Höcke oder Björn Höcke, ich weiß selber nicht mehr, wie der heißt, egal.
Das ist so geil, das Ding hat sich so durchgesetzt, dass man vergessen hat, wie er wirklich heißt.
Ja,
ich weiß
super.
Es auch, ich glaube, es war Bernd, aber ist mir eigentlich auch relativ egal.
Wahrscheinlich sind die immer noch dabei, irgendwie genug Tesafilm zusammenzukriegen, dass sie ihm den rechten Arm anbinden können, damit er den nicht hochreißt, wenn er irgendwie als Führerkandidat aufgestellt wird oder so.
Ich nehme die Kanzlerschaft an.
Yes. Ach.
Ja, mein Gott. Aber Reini, Politik ist ja auch öde. Lass uns lieber über Schwänze reden, nicht?
Ja, das haben wir doch gerade.
Ja, stimmt.
Ich möchte noch mal kurz zurückkommen auf das, worüber wir letztes Mal gesprochen haben, und zwar diese Initiative der deutschen hohen Schauspielkunst. Alle dicht machen.
Alles lieber nicht mehr nicht machen. Alles nicht machen, ja, ist die neue.
Da gab es ja schöne Reaktionen auf Twitter dazu. Unter anderem, ich glaube, von einer Krankenschwester, oder ich weiß nicht mehr, wer es ins Leben gerufen hat. Auf jeden Fall gab es den Hashtag alle mal eine Schicht machen, die denen vorgeschlagen hat, so, ja, wenn ihr nichts zu tun habt, ihr könnt gerne mal hier auf Intensivstation eine Schicht machen, wenn ihr wollt.
Ja, das finde ich auch sehr cool und sehr lustig, aber da hat der Chef der Uniklinik Essen, das ist eine relativ bekannte, das ist eine Ärztin, keine Krankenschwester, oder, glaube ich, ist auch egal. Jedenfalls hat die, hat der Chef, ihr Chef der Uniklinik Essen schon gesagt, dafür haben wir keine Zeit, um Jan-Josef Liefers hier einen Praktikantentag auf der Intensivstation anzubieten, damit er sich nachher wie Jesus vor das Klinikum stellen kann und sagen kann, ich habe meine kostbare Lebenszeit, ich, ein wichtiger deutscher Schauspieler, sowas wie der Bundespräsident, Bundeskanzler und amerikanische US-Präsident in einer Person, ich habe meine kostbare Lebenszeit, die ich sonst irgendwo in Berlin Mitte in einem Café verbringen würde, habe ich hier einen Tag lang auf einer Intensivstation gearbeitet, bitte cherished mich. Und da hat er gesagt, fick dich, habe ich keinen Bock drauf. Und das fand ich auch ganz lustig eigentlich. So, also ja, voll stabile Aussage. Ich muss sagen, im Rückblick, ich habe mich ja gefragt, wie haben sie diese klugen Schauspieler wohl bezirzt? Weißt du, was haben sie denen geschrieben, damit diese doch größtenteils aus meiner Sicht hochintelligenten Menschen es nicht geschafft haben zu erkennen, wir verbrüdern uns gerade mit den allerletzten Volltesten, weißt du, mit den absolut allerletzten so. Und dann hat ein sympathischer Mann, der wohl auch angefragt wurde, das Schreiben veröffentlicht. Kennst du das Schreiben, was die bekommen haben? Nee,
kenne ich nicht. Nein.
Das soll ich dir das mal vorlesen, Reini?
Ja, bitte.
Ich sage es vorsichtig. Wenn man das liest und danach sagt, jo, mache ich mit, dann ist man auch komplett selber schuld, dass einem die Scheiße um die Ohren fliegt. Also, das ist angeblich das Anschreiben. Ohne Adressat und so. Idee für ein paar Internetspots. Basistexte zum Arbeiten und Bearbeiten. Hashtag alles dicht. Hashtag nie wieder aufmachen. Hashtag Lockdown forever. Die Idee. Dagegen sein bringt nichts. Fakten bringen nichts. Manifeste, offene Briefe, Erklärungen und Appelle bringen nichts. Satire bringt vermutlich auch nichts. Aber wenn es überhaupt noch irgendeinen Weg gibt, in die Köpfe der Leute vorzudringen, dann ist es Humor. Und außerdem schreit die Propaganda, die wir andauernd sehen, nach Satire. In dem Moment hätte ich schon die Mail zugemacht.
Ja, spätestens.
Ja, also da ist dir dann schon klar, okay, weißt du, wenn jemand ganz normal, also das ist ähnlich wie wenn man das dann, wenn man beispielsweise dann irgendwie, wie nennt man das nochmal, Gebühren, von unseren Zwangsgebühren, diese ganze Scheiße, ja, die man
genau, immer lesen muss. Das sind so Red Flags, ne?
Genau, das sind so Red Flags. Wenn das mir einer schreibt bei Twitter, der schreibt mir irgendwie, Basti, ich bin nicht deiner Meinung, aber die Zwangsgebühren der deutschen Diktatur. Und dann denke ich mal so, ja, okay, in dem Moment mache ich die Mail dann zu. Ja. Also, ich lese vor. Und außerdem schreit die Propaganda, die wir andauernd sehen, nach Satire. Propaganda will ja eigentlich durch den Kakao gezogen werden. Nein, aber okay. Es muss nur jemand machen. Also machen wir es. Und zwar, indem wir es übersteigern. Ihr seid dafür? Fragezeichen. Wir sind noch mehr dafür. Ausrufezeichen. Stets gut gelaunt und mit einem empathischen Lächeln fordern wir das absolute Maximum. Die Kritik, die darin steckt, darf das Publikum sich selber auspacken. Wir vermeiden jede schlechte Laune und jegliche Wutbürgerei. Wir sind dafür. Und wenn die Aktion da mal in der Welt ist, dann schweigen wir, als wären sie die beschissenen Illuminaten, weißt du? Es wird sowieso zu viel geredet. Kunst kommentiert man am besten gar nicht. Keine Statements, keine Interviews, keine Gruppen, keine Sprecher.
Perfide.
Das Werk steht für sich selbst. Kann sein, dass irgendwo ein Shitstorm herkommt. Aber warum genau? Wir sind doch einfach nur dafür. Jegliche Kritik läuft an uns ab wie Wasser am Lotusblatt. Denn wir unterstützen die Corona-Maßnahmen. Mehr gibt es da gar nicht zu sagen. Oh,
okay,
man hört schon, dass Höcke so leicht, weißt du, während er getippt hat, dass sein Penis immer so gegen die Tischplatte stoßt. Immer so,
Das hätte 1:1 aus so einem Querdenken-Chat sein können.
Ja.
Wenn das Ding echt ist, ne, dann kann man wirklich jedem, der sich dafür hergegeben hat, nur sagen so, ja, selber schuld.
Ja.
Also ganz ehrlich.
Ich meine, hat nicht so gut geklappt mit keine Statements, nachdem Jan-Josef Liefers jetzt, glaube ich, in jeder deutschen Talkshow war, um sich zu rechtfertigen. Es ist mir nicht ganz erklärlich rein.
Für mich da der schönste Kommentar dazu, mit dem eigentlich auch alles gesagt ist, ist das Lied von Haxan mit seiner Band Cora Winter. Jan-Josef Liefers, halt dein gottverdammtes Maul. Es ist, es ist nicht lang, es ist großartig, es ist musikalisch sehr gut. Das wäre auch mein Musikwunsch für heute und das schneide ich hinten an die Folge dran. Das schneide ich hinten dran.
Ich weiß nicht, wie justiziabel das ist, Rainer. Da würde ich erstmal meinen Anwalt, warum? Dr. Björn Höcke, fragen. Ich weiß, ich glaube, das ist in gewisser Weise irgendwie justiziabel, oder nicht?
Meinst du?
Ich weiß das nicht, retweetet. Du hast vorhin auch Hans-Georg Maaßen siebenmal Wichser genannt, Rainer.
Ja, warum auch nicht?
Beleidigung, verstehst du? Wichser.
Ja, mein Gott.
Ach, Reini, weißt du, du bist einfach noch nicht mit Unterlassungserklärungen konfrontiert worden. Nee,
ich behaupte nicht irgendwelche falschen Tatsachen.
Das ist ein Fall.
ich sag halt nur, Maaßen ist ein Wichser. Punkt.
Ja, wegen... Ja gut, aber ich würde, also theoretisch, ich als Leidend Rechtsbeistand, der dich dann auch im Gefängnis besucht dran hat, ich bringe dir die eingeschweißte, in eine Torte eingepackte Pfeile mit, damit wir dich Essen-Altenberg rauskriegen.
Ich würde sagen, das ist Musik, das ist von der Kunstfreiheit gedeckt.
Ah, dieses Album ist übrigens mittlerweile erschienen und große Grüße an unseren Freund Danger Dan, wir kennen ihn beide nicht, aber ich habe mir auch die anderen Songs angehört und meine Güte, ist das ein gutes Album geworden. Richtig
ja,
toll.
Ist schön, ne? Ja, das, dieser Song von Haxan, falls ihr ihn nicht kennt, ihr hört ihn ja am Ende dieser Sendung, den gibt es auf ewigwinter.bandcamp.com. Da kann man den kostenlos, wenn man möchte, runterladen und dem guten Haxan dafür auch was spenden, was ich gut fände.
Wer ist denn? Also Haxan ist einfach ein Musiker.
Ja, genau. Ist Musiker und der macht so Punk-Hardcore und Rap. Also so die Einzelprojekte von ihm sind eher so Rap-Sachen, so Deutsch-Rap. Der macht aber mit einer Band zusammen, der ist noch Mitglied der Band Cora Winter und da machen die eher so Brüllzeug.
Brüllzeug. Klassisches Brüllzeug. Ja, ja. Haben Sie noch 5 Kilogramm Brüllzeug für Brüllzeug? Das ist ein wundervoller Begriff, Reini. Du haust die Neologismen wieder raus wie Busta Rhymes. Ey, du bist so ein heißer Bursche, ne? Ach. Reini, ich weiß nicht, wie oft du heute das Wort Wichser überhaupt piepen willst.
Gar nicht. Ich piep da nichts. Da wird nichts gepiept.
Ich weiß es nicht. Ach. Ich bin ja ein verbranntes Kind, wie man sagt. Weißt du, ein verbranntes
musstest
Kind.
Musstest du letztens was unterlassen und dafür
ja, ich musste hart unterlassen, Rainer. Das hat mich ein paar tausend Euro gekostet, der Spaß. Ja, und das ärgerlich. War ein bisschen ärgerlich. Ja, gut, aber ganz ehrlich, ich habe das auch gerne getan. Ich habe ja daneben gelegen. Ich habe da jemanden gekränkt, der es nicht verdient hat. Eine Person,
richtig vorstellen. Ja. Ich weiß ja wen und worum es ging und so. Also richtig harte Nummer.
Es handelt sich um eine Person, die ich nicht nur als öffentliche Person, sondern auch als Privatperson schätze. Ich bin der festen Überzeugung, das ist jemand, der morgens in einem SOS-Kinderdorf aufwacht, dort erstmal einen riesigen Topf Reis kocht für alle, sich um alle kümmert, dem die seelischen Sorgen von armen Menschen wichtig sind, seelische Sorgen von alten Menschen, der sich niemals aus reinem Narzissmus oder blanker Blödheit irgendwie in irgendeiner Weise bereichern würde. Nein, ja, ich bin auch weg davon, Influencer blöd zu finden, Reini. Eigentlich ja, das sind das tolle Menschen. Das sind Menschen, die uns ja im Spiegel vorhalten, weißt du?
Ja.
Unsere Konsumgesellschaft zum Beispiel, Reinhard.
Wir sind in gewisser Weise ja selber Influencer.
Wir beide sind Influencer, ja. Das ist richtig. Ich fühle mich auch so. Ich habe mir jetzt die Zähne so weiß bleachen lassen, dass wenn ich den Mund aufmache, brauche ich keine Taschenlampe mehr. Das Licht hinten an meinem iPhone habe ich abgeschaltet dauerhaft, weil es reicht, wenn ich die Fresse aufhabe.
Genau, wenn du irgendwie beim Dreh bist oder so, ne, und die einen Weißabgleich brauchen, dann machst du einfach kurz den Mund auf und dann fokussiert die Kamera und dann ist alles super.
Ich trage jetzt die alten Zähne der Geissens auf. Das ist wirklich so, das ist super. Die haben sie mir vermacht, die kann man bei eBay kaufen. Reduziert, tolles Ding.
Wo wir mal kurz noch zu was Erfreulichem kommen, das hast du ja mitbekommen, mein anderer Podcast, der mit sinnvollem Inhalt, den ich mit Nikolas zusammen mache, wurde ausgezeichnet als bester Wissenschaftsblog.
Wie? Warum?
Weiß ich nicht, wir haben den goldenen Blogger gewonnen, hat mich gefreut ein bisschen, so ein ernstzunehmender Preis, irgendwie glaube ich,
Also ist der anzunehmen, oder?
Ja, nein, das ist wirklich, es ist einer der ältesten Preise, die irgendwie so im Rahmen von Internet, Multimedia und so verliehen werden. Eigentlich wäre der, also der wird glaube ich seit 13, 15 Jahren oder so verliehen, also schon relativ lang und eigentlich für Blogs, aber da Blog, also es hat sich, also daher auch der goldene Blogger, aber es hat sich so ein bisschen aufgefächert über die Jahre. Es wurde unter anderem auch irgendwie ausgezeichnet, weiß nicht, bester Prominenter ohne Blog. Also Blogger ohne Blog oder so. Da war zum Beispiel mal Angela Merkel nominiert. Dann gab es einen, es gab
Blogger ohne Blog.
Ja, so zum Beispiel Angela Merkel war mal nominiert mit ihrem Videopodcast, den sie ja schon ganz lange macht. Dieses Jahr gab es einen Sonderpreis im Rahmen halt zum Thema wissenschaftliche Aufklärung der Pandemie für den Corona-Update-Podcast mit Drosten und für Mai mit MyLab. Also ne, auch wirklich inhaltlich gute Sachen werden ausgezeichnet. Und da haben wir unter anderem den Preis bekommen als bestes Wissenschaftsblog. Hat mich echt ein bisschen gefreut. Also wobei sonst ich bei Preisen ja immer eher so denke, so pff, ja, also sich auf Preise bewerben, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, finde ich zum Beispiel blöd. Aber den haben wir einfach so quasi überreicht bekommen und das hat mich irgendwie gefreut. So ein kleiner Statue im Regal. Und ihr habt den
verdient, Reini. Weißt du, das Wichtige ist, aber ja,
hallo.
Ihr habt den einfach verdient.
Aber hallo.
Ich hätte niemand anderen gegeben, der diesen Preis mehr verdient hätte als ihr. Das ist
also ich würde mich ja freuen, wenn wir mal irgendwie auch ein, also sowas wie, weiß ich nicht, Venus Award oder so.
Das goldene Bienennest, Reini, mit unseren beiden kleinen Stechern, weißt du, das ist einfach.
Das goldene Bienennest?
Ja, wir hatten doch heute der Bienenstich im Liebesnest.
Ach so, nein, so, nein, ich meine ernsthaft, es gibt auch ernsthafte Pornopreise. Gibt es da nicht irgendwie einen für Pornobotschafter oder so?
Die Botschafter des Porno, Reini. Weißt du, sowas wie der Dalai Lama des Porno. Immer wenn wir den Raum betreten, steigen die Penisse nach oben. Das ist so. Mir hat mal jemand erzählt, dass er mal mit dem Dalai Lama in einem Raum war und er wusste es nicht. Aber plötzlich fingen alle Menschen um ihn heran an zu lächeln und er musste auch lächeln. Und dann wurde ihm erst klar, dass der Dalai Lama da ist. Also die Energie des Dalai Lama.
Ich habe gedacht, da wurde ihm klar, dass Sauerstoffmangel in dem Raum war und deshalb alle ein bisschen durch. Waren, aber
nein, positive.
Ja, erzähl kurz endlich. Mir ist gerade was eingefallen, von dem ich dir noch erzählen wollte, was ich letztens gefunden habe.
Die positive Energie des Dalai Lama reichte, um die Menschen zum Lächeln zu bringen. Und bei uns beiden wäre das auch so. Wenn wir beide gemeinsam im Raum betreten, fangen die Leute an, einen Halbsteifen zu haben, Reinhard. Das ist einfach so. Was wolltest du mir erzählen?
Ich wollte dir von etwas erzählen, dass ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gesehen habe, Instagram, TikTok, sonst wo, und zwar von einem, von einem Künstler. Es gibt Kunst ja in verschiedenen Formen und es gibt ja auch so Hungerkünstler und ähnliches, ne? Also so ganz abgedrehte Sachen, auch so, weiß nicht, Leute, die 15 Tage in irgendeinem Glaskasten aufgehängt über dem Broadway hängen oder so. Und da gibt es einen Künstler, der hat was sehr, sehr Schräges gemacht. Und zwar, ohne das groß anzukündigen, einfach mit Ausdauer, der ist auch, man nennt es auch Endurance Art. Und zwar Benjamin Bennett. Sagt dir der Name was?
Benjamin Bunton sagt mir was. Das ist nee. Brad Pitt, wenn er rückwärts altert. Benjamin Bennett sagt mir nichts.
Der hat eine,
fällt mir aber gut, weil es eine Alliteration ist und das triggert mich ja immer hart.
Ja, oh ja. Benjamin Bennett hat eine Performance gemacht und zwar eine sehr ausdauernde über sehr lange Zeit. Und zwar nennt die sich Sitting and Smiling.
Sitting and Smiling.
Das sind Videos. Also beziehungsweise, ja doch, es sind Videos. Das erste wurde hochgeladen am 28. Juli 2014. Der hat dann über mehrere Jahre ein Video pro Woche gemacht, wo er einfach nur da sitzt und lächelt und in die Kamera guckt. Und zwar für 3 bis 4 Stunden.
Ach du dicke Scheiße.
Mittlerweile haben die Videos mehr als 26 Millionen Views und über 300 Abonnenten. 300.000 Abonnenten, genau. Und ja, weiß ich nicht. Aber es ist wirklich hart, weil er sitzt da 3 bis 4 Stunden oder länger. Wie gesagt, ein Video die Woche über mehrere Jahre mittlerweile. Und in den Videostreams ist auch schon, also sind schon diverse Sachen passiert. Ne? Von irgendwie, er hat sich eingenässt, bis hin zu, bei ihm wurde eingebrochen, während er gerade so einen Stream gemacht hat. Und der Einbrecher kam halt und war davon so irritiert und verwirrt, dass er einfach wieder gegangen ist.
Würde mir aber persönlich auch ein wenig Sorge machen. Also,
was ist krass, oder?
Ich krieg mich gerade durch 4 Stunden, 7 Minuten und 45 Sekunden, wie der Typ einfach komplett debil guckt.
Sit and Smile.
Ja, aber
Kunst, das ist grade, Kunst.
Ich bin gerade 30 Minuten gesprungen und er guckt immer noch so. Es ist ganz fürchterlich. Warum?
Das ist Kunst.
Boah, Rani, das macht mir richtig Angst, ehrlich gesagt. Ja. Wo kommt der Moment, wenn er weiß, dass er endlich aufhören soll? Wenn er sich einkackt oder was?
Nee, der macht das halt einfach so ein paar Stunden. Das ist halt Kunst. Und wie gesagt, es gibt, ich glaube, mittlerweile über 300 Videos davon, wo er einfach mehrere Stunden, also der produziert halt Qualitätscontent. Der macht glücklich. Das ist gruselig, oder?
Ich habe einen Bekannten aus meiner Studienzeit, der hat sich die gesamte Zeit, in der Donald Trump im Amt war, nicht rasiert und frisiert. Und der hat einen Instagram-Kanal mit nur 54 Followern namens How Long Has Trump? Und how long has Trump unterstrichen, also how unterstrich long unterstrich has unterstrich Trump. Und das kannst du ja mal eingeben, das ist schon relativ krass. Der hat halt über 2000 Bilder davon, wie er mit Glatze und ohne alles anfing. Und am Ende sah er einfach aus, als wenn er, weiß ich nicht, also als wenn er in der
Zuge... Twitter oder?
Bei Instagram. Da ist dann auch das Video, wie er nach 4 Jahren endlich die Haare abschneidet. Und am Ende sah er einfach original wie Rick Rubin aus, also der bekannte Producer, oder halt einfach wie ein krasser Penner. How unterstrich long unterstrich has unterstrich Trump. Mit dem habe ich studiert, der Spoo.
Echt?
Ja, also mal ein Jahr habe ich mit ihm studiert. Recht stranger Dude. Und jedes Foto hat auch nur ein Like von meinem Freund Chris Krüger, mit dem ich immer Twitch streame, den du ja auch kennst. Chris hat jedes dieser 1450 Fotos geliked. Sonst aber links niemand. Und das ist ein bisschen düster, wenn man mal drüber nachdenkt.
Ja.
Und ich würde mich freuen, wenn ihr alle, die uns gerade zuhört, wir haben ja wie viel Zuhörer? 250 Millionen, Reinhard. Wenn ihr alle auf How Long Has Trump geht, einfach ein Abo da lasst oder einfach jedes einzelne Bild liked. Und dem Spoo werden wahrscheinlich die Nüsse aus der Hose fallen, wenn er das sieht.
Ich abonniere das tatsächlich mal. Ich finde das, also Respekt. Das also wirklich.
Durchhaltevermögen bedeutet.
Ja, aber der sieht aber auch, also sagen wir mal so, ne, es gibt ja Leute, denen steht das nicht, ne? Aber der kann das tragen. Also der
ist ohne Bart ein richtig hässlicher Bastard. Also das ist eigentlich richtig gut für ihn gewesen.
Ja, er sollte sich definitiv diesen Bart und diese Haare wieder wachsen lassen. Definitiv.
Das war natürlich nur ein Witz. Er ist kein hässlicher Bastard, aber...
Doch, ist er. Aber
nein.
Ja, vom hässlichen Bastard zu hässlich, das darf ich sagen.
Ja, weiß ich nicht. Weil du ein hässlicher Bastard bist?
Ja, richtig. Also, nee, aber er steht... Also jetzt so mit diesem Vollbart und den Haaren, der könnte doch so Holzfäller-Model-mäßig, oder?
Es ist auf jeden Fall... also bei TikTok hat er 1,6 Millionen Views immerhin auf diesem Video, wie er sich da den Bart abreißt. Ja, und da heißt das Some Dude with Hair minus the Hair. Ist schon seltsam, aber auch schön. Also seltsam, schön. Naja, jedenfalls hat er das sehr, sehr lange Zeit gemacht. Und ich glaube, ich habe das letzte Mal vor vielen Jahren mit ihm gesprochen. Ich bin mir nicht sicher, was er gemacht hätte, wenn Trump wiedergewählt worden wäre.
Ja, weiter. Durchziehen.
Ey, Reini, nach 8 Jahren, der hätte ja nicht mehr laufen können, weil der Bart geht ihm ja jetzt schon bis zum Bauch.
Ich hab ja so ein bisschen Angst, dass Trump sich in 4 Jahren wieder zur Wahl stellt.
Nein, er kommt nicht zurück, Reinhard. Meinst du, er kommt? Nein, er kommt nicht zurück, glaube ich.
Weiß ich nicht. Es passieren immer Dinge. Ne? Ich hätte auch nie gedacht, dass eine offen rechtsradikale Partei irgendwann wieder im Bundestag sitzt. Und zack, was passiert?
Ja, aber ich glaube, nach der Nummer mit dem Kapitolstürmen, glaube ich, war dann doch durch, oder?
Nee, glaube ich nicht. Das ist also diese ganze Verschwörungsmythen-Nummer, die ist so abgedriftet, dass die Leute sind so raus, dass, also, wie gesagt, also schon Propaganda, ne? Also, ich bekomme das mit teilweise von Leuten, jetzt nicht in meinem direkten Bekanntenkreis, aber die auch so, ja, irgendwas ist da ja dran. Und dann denkst du so, nein, da ist nichts dran. Das ist, also, ich habe das, also vielleicht ist es nur mehr in meinen Alltag gedrungen als vorher, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Leute jetzt nach der Pandemie, nach dem Jahr jetzt bereiter sind, Scheiße zu glauben, die man vorher für absolut bescheuert gehalten hat, den man auch eigentlich immer noch für absolut bescheuert halten sollte, aber es gibt irgendwie genug Leute, die da offen für sind.
Du meinst, die Menschheit verblödet einfach sukzessive?
Ja, weiß ich nicht, verblöden ist das falsche Wort. Ich glaube eher, dass die Art, wie uns Medien präsentiert werden und wie heutzutage, wie es möglich ist, für einzelne Leute Nachrichten zuzuschneiden und zu targeten, dass das die Art, wie wir Medien konsumieren und wie sich Meinungen bilden, so hart verändert hat, dass das halt nicht mehr weggeht. Und dass das also dass das Schlechte in vielen Menschen hervorkehren kann. Apropos, es gibt in der ARD-Mediathek, ist es glaube ich gerade, noch einen guten Film zum Brexit. Und zwar mit hier, wie heißt er, Benedict Cumberbatch?
Benedict Cumberbatch.
Ja, heißt er so? Ja, ne?
Ja.
Brexit, also heißt der, nee, warte mal, heißt der Brexit? Warte mal, ARD Mediathek, genau, Brexit, Chronik eines Abschieds heißt der, in der Mediathek, da geht es um den Macher des Brexits sozusagen, und zwar um Cummings hieß der, Typ, der quasi hinter der ganzen Medienkampagne stand und das quasi eingefädelt hat, die öffentliche Meinung halt mit Ja, tatsächlich mit sozialen Medien immer mehr zu beeinflussen und quasi einer der Initiatoren ist vielleicht falsch, aber der am Ende, könnte man sagen, den Brexit möglich gemacht hat. Weil ganz ehrlich, man hätte doch nie gedacht vorher, dass die Briten so doof sind, tatsächlich für einen Brexit zu stimmen, oder?
Nö, ach, den Briten habe ich alles zugetraut.
Ja, den Briten habe ich alles zugetraut.
Die Briten da. Nö, also ich habe denen das durchaus zugetraut. Ja, nein, das Empire war ja schon immer ein bisschen speziell. Und da geht es jetzt nicht darum, dass Prinz Charles so zu Camilla mal gesagt hat, dass er sich vorstellt, er wäre das OB in ihrer Scheide. Was ich allerdings auch als Kompliment gegenüber einer Frau eine ziemlich elaborierte Sache finde. Hat er wirklich, ja, er wurde abgehört und hat gesagt, ich wäre gern das OB in deiner Scheide. Sage ich seitdem regelmäßig zu meiner Frau und die freut sich. Das ist einfach was, wo meine Frau mit erreicht. Und die Briten sind halt ein spezieller Haufen rein.
Ach, deshalb hast du auch unten dieses kleine Fädchen, ne, an dem man ziehen kann.
Du kleine Fotze. Jedenfalls, ne, also das OB in, also, nee, Wollwoldchen. Ich glaube, die Briten sind einfach sehr, sehr speziell. Und dieses Abspalten. Das, was wirklich schlimm ist, ist, dass sie sich ja nicht alleine abgespalten haben, die Idioten, sondern sie haben die Schotten gleich mit reingezogen. Und die Schotten wollten das ja gar nicht. Sind aber leider so ein Bruchteil des Empire, dass sie mit rausgehen mussten. Und jetzt gibt es ja eine neue schottische Unabhängigkeitsbewegung, die der große, wie wir sagen, der große Late, also man sagt im Englischen immer, wenn einer tot ist, the late one, der late Sean Connery damals schon unterstützt hat und leider hat er es nie durchsetzen können. Ewan McGregor hängt, glaube ich, jetzt auch mit drin und will, dass sie da rausgehen und sie versuchen es jetzt nochmal, sich zu lösen und dann wiederum wieder in die EU reinzukommen, glaube ich. Also Schottland spaltet sich ab und kommt dann wieder zurück in den mütterlichen Schoß der EU. Ursula von der Leyen persönlich öffnet ihre Beine und nimmt Schottland wieder auf.
War
ein bisschen bildlich. Oh Gott. In die EU.
Ja, in Irland ist ja auch gerade wieder richtig Rabatz, ne?
Irland war schon mal keine?
Ja, das war jetzt eine Zeit lang ja ganz ruhig, aber jetzt brennen da ja wieder die Mülltonnen.
Ach, Mülltonnen, Reini. Viel wichtiger ist, was ich dir noch empfehlen wollte. Ich habe mir eine Serie angeschaut namens The Fall mit Gillian Anderson und Jamie Dornan, der dann bekannt wurde über hier dieses 50 Shades of Fickerei. Und sein Schauspiel ist auch in dieser Serie nicht so sonderlich gut. Er hat genau zwei Gesichtsausdrücke, die er variiert. Und ich habe noch nie eine Serie gesehen, die so vielversprechend startet, in der ersten Staffel so gut ist, in der zweiten Staffel ist, dass man denkt, ja, so kann man immer noch machen, kann ich mir geben, mein Gott, die 7 Stunden meines Lebens habe ich noch zu verschenken. Und wo du in der dritten Staffel, die dann die letzte war, sitzt und denkst so, ach so, Ah, okay, die haben einfach jetzt statt den Drehbuchautoren, haben die einen blinden Schimpansen genommen und haben seinen Kopf auf die Schreibmaschine geschlagen und haben dann einfach versucht, was zu verfilmen, was dabei rauskam. Ich habe noch niemals in meinem ganzen Leben eine Serie gesehen, die so unwürdig, so schlecht und so unfassbar ätzend endet wie so die. Schlimm. Und da meine ich, selbst Lost, wo alles, was auch immer, ich will es jetzt nicht spoilern, war. Oder, nee, fällt mir nichts ein. Also wirklich, nicht, dass die letzte Staffel irgendwas begründen oder enden oder so würde. Die dritte Staffel wirkt wie ein nicht enden wollender Witz. Die gesamte erste Folge der dritten Staffel startet in einem Krankenhaus, wo einer der Hauptcharaktere um sein Leben kämpft und du schaust einfach 75 Minuten Emergency Room in einer Krimiserie. Also mit Operationen, mit Ärzten, die irgendwie sagen, er braucht Endorphin, er braucht Etropin, was weiß ich. Und du sitzt die ganze Zeit da und denkst so, ihr habt in der zweiten Staffel geendet mit der Mörder und das Opfer und jetzt muss ich mir 75 Minuten Emergency Room angucken. Warum? Und es wird auch nie erklärt, warum. Es kommen auch gar nicht mehr die Figuren von der zweiten Staffel vor. Die tauchen dann erst bei der zweiten Folge der dritten Staffel auf.
Und laut Wikipedia gibt es nur zwei Staffeln.
Es gibt drei Staffeln von The Fall. Ich habe alle drei gesehen.
Drei. Ah, okay. Nee, da habe ich nur bei der Besetzung. Ah, nee, hast recht. Sind drei. Entschuldige.
Und die dritte, danke, ja. Reinhard. Die habe ich nicht im Fieberrausch fantasiert. Ja. Die gab es leider wirklich. Und sie war so unfassbar schlecht, dass ich es wirklich kaum aushalten kann.
Ach, also ich habe wirklich mies, da gesessen. Wenn eine Serie so mit der dritten Staffel dann erst scheiße wird, das
ist. Du gibst dir die Kacke 16 Stunden lang, denkst dann so, jetzt gibt es noch einen guten Abschluss und dann ist das wirklich ein nicht nur, dass es schlecht geschrieben war, es war auch langweilig, einfach total langweilig. Also so, als wenn, nee, warte, okay, ich gebe dir ein Beispiel. Stirb langsam 1, hast du gesehen, ne?
Ja.
Okay. Stell dir vor, John McClane kämpft gegen Hans Gruber, ne, die bösen Deutschen, die interessanterweise in der Originalversion kein Deutsch sprechen können, weil Alan Rickman halt sowas, schieß auf den Fenster. Ne, egal, okay, ich habe ihm den trotzdem abgekauft. Du guckst dir, stirb langsam an, 2 Stunden lang, hochpolierte Action, tolle Dialoge, das Zusammenspiel zwischen Alan Rickman und Bruce Willis, Yippie-Ki-Yay, Schweinebacke, der feine Shootout, wo Hans Gruber aus dem Fenster fällt, okay? Ja?
Ja.
Stell dir das vor. 2 Stunden. Und jetzt kommen noch 60 Minuten Gerichtsprozess, wo der Hausmeister, der die Lobby nicht ordentlich geputzt hat, nachdem Hans Gruber dort gelandet ist, verklagt wird. Und du sitzt da und denkst so, warum verhandeln wir das jetzt? Warum ist der Film nicht zu Ende? Warum, Bruce Willis hat überlebt, seiner Frau Bonnie Bedelia geht's gut, allen geht's gut. Warum muss ich mir jetzt den Gerichtsprozess gegen den Hausmeister, der unten die Tür nicht richtig abgeschlossen hat, warum muss ich den jetzt noch gucken? Warum? Und das ist jetzt wirklich kein Witz. Du sitzt da und denkst die ganze Zeit, wo verfickte Scheiße ist denn der Bezug zu dem, was ich davor gesehen habe? Und du findest es nicht raus. Es endet
also du sagst nicht gucken, dann gar nicht.
Doch, 2 Staffeln gucken und dann einfach ins Amazon Fire TV reintreten. Ja, dann okay. Nicht weiter gucken. Und jetzt kommt die wirkliche Empfehlung, auch was viele nicht kennen, The Bridge, die Brücke, Transit in den Tod. Wurde mir daraufhin empfohlen von einem unserer
Sympathien. Was sollen diese deutschen Untertitel immer bitte?
Ja,
gut. The Fall, Tod in Belfast. Ne? Und jetzt The Bridge, was war das? Transfer
Transit
in den Tod?
Transit in den Tod.
Das klingt so ein bisschen wie von, weiß ich nicht, von Bayern München nach Hertha BSC wechseln oder so. Transfer. Aber, ne?
Okay. Zum Schalke 04. Wechseln als Stürmer von Bayern München zu Schalke 04. Transit in den Tod. Ja, also sagen wir mal so, ist schon schwierig, aber es ist eine dänisch-schwedische Koproduktion, die wirklich, wirklich unterhaltsam und spannend ist. Teilweise ist es ein bisschen strange, weil du kennst die Charaktere alle nicht, also auch keinen der Schauspieler, aber es ist spannend erzählt. Es ist zumindest in der ersten Staffel sehr unterhaltsam, die anderen habe ich noch nicht gesehen. Also große Empfehlung gibt es bei Netflix für lau, guckt mal die Brücke. Und ich kann ja das Grundthema erklären. Es startet mit einer Toten auf der großen Brücke zwischen Schweden und Dänemark. Es gibt dort eine riesige Verbindungsbrücke, ich glaube, die ist dutzende Kilometer lang, eine unglaublich große Brücke, vielleicht eine der größten der Welt. Und die trennt diese beiden Länder voneinander. Und auf der Brücke gibt es eine Art Verbindungsstreifen, oder ein Streifen, wo das eine Land, eine Grenze einfach, wo das Land endet, das andere Land beginnt. Und genau auf dieser Grenze liegt eine Frau. Und interessanterweise ist sie in der Mitte durchgeteilt. Also ein Teil von ihr liegt in Schweden, der andere Teil liegt in Dänemark. Und dann müssen die sich, ist vielleicht kein sehr realistisches Szenario, aber dann müssen die Polizei aus Schweden oder aus Dänemark eine Kooperation eingehen, um diesen Fall zu lösen. Und der ist echt gut. Also es ist eine sehr gute Serie. Hat auch viele Preise bekommen und im Gegensatz zu The Fall kackt sie nicht hart ab. Bisher. Hm.
Okay.
Möchtest du den Menschen noch was mitgeben,
Rainer? Ja, ich habe in letzter Zeit auch ein paar Serien mal geguckt, aber also so richtig umgehauen hat mich nichts davon. Auf Empfehlung mehrerer Leute habe ich, das war noch die beste von denen, die ich gesehen habe, Be Foreigners gesehen. Ist eine BBC-Produktion, auch aktuell, ich glaube noch in der ARD-Mediathek zu sehen, ein, zwei Tage. Es spielt in ich glaube auch irgendwo, also irgendwo in den, also so Finnland, Schweden, Dänemark, irgendwo da so, kriege ich gerade nicht, ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall tauchen plötzlich Menschen aus verschiedenen Zeiten auf. Also so, ne, es irgendwie Gewitter blitzt und in Gewässern tauchen plötzlich Menschen auf aus der Wikingerzeit, aus dem 18., 19. Jahrhundert und so weiter. Das ist so die Prämisse, die man akzeptieren muss dabei und die fügen sich dann über Jahre so in die Gesellschaft ein und da begleitet man dann auch eine ehemalige Wikinger-Kriegerin quasi, die mittlerweile bei der Polizei arbeitet und einen Mordfall lösen möchte. Ist ein bisschen schräg, aber also ja, ist jetzt nicht so übel. Kann man sich mal angucken. Habe ich jetzt nicht vielleicht nicht die beste Werbung für gemacht?
Nee, Foreigners. The Foreigners heißt es. Be Foreigners. Also nicht genau. Sie, sondern Be Foreigners.
Ja, Be Foreigners. Okay. Norwegen spielt das Ganze. Be Foreigners, mörderische Zeiten.
ich hatte schon Sorge, es gibt keinen deutschen Untertitel.
Ja doch, natürlich, natürlich.
Natürlich, natürlich.
Natürlich. Dann haben meine liebe Frau und ich haben auf Empfehlung einer Freundin uns mal bei Netflix nach so Miniserien umgeguckt. Es gibt ja so abgeschlossene Serien, die nur für eine Staffel geplant sind, die dann auch eine abgeschlossene Geschichte erzählen.
Oh ja, da gibt es Meisterwerke. True Detective zum Beispiel.
Ja, also da haben wir mal geguckt und haben mal irgendwas genommen und was uns empfohlen wurde, war Behind Her Eyes.
Behind Her Eyes.
Ja, Behind
Her Eyes. Also hinter ihrem Eis.
Genau, hinter ihrem Eis. Nee, hinter ihren Augen. Deutsch, auf Deutsch heißt der, sie weiß von dir.
Oh, das ist auch ein guter Titel.
Psychothriller.
Und wie war's? Scheiße.
Oh, ja, ist also eigentlich ganz spannend, ne? Ein bisschen durch und du denkst die ganze Zeit so, boah, wo soll's hinführen? Und das Ende ist dann so, in der letzten Folge denkst du so, okay, was ein Dreck. Also, zumindest dachte ich so, okay, nee. Das also in der letzten, also ist die ganze Zeit so Psycho-Thriller-Gezeugs und so irgendwie, also das passt nachher stimmig schon alles irgendwie, aber so in den letzten ein, zwei Folgen der Gesamtserie ist es dann so Mystery-mäßig. Hm. Also kommt plötzlich so Magie-mäßig was dazu, was
vorher
nicht dabei war.
Das hatte ich ja halt von Equinox erzählt. Davon hatte ich ja mal ganz kurz, das war nämlich auch, glaube ich, eine dänische Serie, wo du wirklich die ersten vier Folgen da sitzt und sagst, ja, das ist nämlich auch eine geschlossene Miniserie, Equinox, aber gibt sie euch nicht. Da geht es um eine Radiomoderatorin, deren Schwester an ihrem Abitur, als sie ein kleines Kind, ihre Schwester macht Abitur, die fahren mit so einem Wagen durch den Ort und der Wagen verschwindet. Und taucht dann aber wieder auf einem Feld und von den 20 Abiturienten sind 5 verschwunden für 20 Jahre und tauchen dann plötzlich wieder auf. Und man denkt jetzt, oh, ein ganz geiles Setting, so, was ist wohl mit denen passiert? Und ganz am Ende, ich erkläre jetzt nicht, was passiert, aber die Auflösung, die haben sich aus dem Arsch gedrückt. Aber sowas von, aber da haben sich wirklich 6 Leute nebeneinander gesetzt und haben einfach so, ne? Und du sitzt da und denkst so, warum dreht ihr das überhaupt? Also ich meine, du kannst auch, warum? Also du kannst doch nicht einen Film beenden, damit das einfach, geht doch nicht. Das zerstört doch alles andere. Warum ist Fight Club so ein Meisterwerk? Weil das Ende genauso gut ist wie der Rest. So, das ist einfach ein Film und eine Serie, die gut ist, muss gut enden. Ich habe ja mir Game of Thrones nie gegeben, aber ich weiß, dass weltweit viele Leute sagen, man soll einfach eine Staffel vor dem Ende einfach aufhören.
Ja, richtig. Das trifft es auch ziemlich gut. Das ist eine großartige Serie, wenn man die letzte Staffel einfach mal weglässt.
Aber Reini, wie kann denn das so schief gehen? Also ich meine, weißt du, Game of Thrones war ein weltweites Phänomen. Ich habe nie, ich habe die erste Staffel gesehen, ich konnte nie was damit anfangen, ich habe nie weitergeguckt. Ich habe es dreimal probiert. Ich fand es immer scheiße. Aber die Leute lieben das. Und da sitzen die hochbezahltesten Hollywood-Autoren der Welt. Weißt du, also da sitzen die Leute, die wirklich sonst Oscars kriegen und schreiben diese Serie. Wie können die das nicht hinkriegen, das Ding zu Ende zu bringen?
Ich glaube, das Problem ist, wenn sowas so gut läuft, ne, gerade so eine Serie, dann und die lief halt richtig gut, ne, die hat Erwartungen aufgebauscht und so, dann wirst du, egal welches Ende du dem Ganzen verpasst, diese Erwartungen nicht erfüllen. Also das Einzige, was da, glaube ich, also wenn der Autor quasi, ne, also der eigentliche Autor der Geschichte gesagt hätte, so, das ist das Ende und so ist es und friss oder stirb, dann hätten die Leute es, glaube ich, auch nicht so übel genommen. Aber die Serie war ja irgendwann weiter als die eigentliche Geschichte, also als die Bücher. Das heißt, die mussten sich ein Ende überlegen, ne, also das nicht vom Autor kam.
Vielleicht hätten sie mal anrufen sollen.
Ja, es ist, also, ne, ich glaube, es ist einfach, die Erwartungen, egal was für ein Ende du gemacht hättest, hätten nicht erfüllt werden können. Aber das, also, ich fand es trotzdem scheiße, was die da als Ende gemacht haben. Da dachte ich trotzdem so, ernsthaft? Wirklich? Das war's? Naja, war nicht gut.
Nicht jedes Ende ist so gut wie das Ende von unserer wundervollen Alliteration am Arsch. 100, was weiß ich, irgendwas.
30,
die du jetzt noch mit 40, einem gewünschten Song 35? beendest, den du hinten dran hängst, dann piepst du alles raus, was davor war,
nein,
damit wir nicht verklagt werden. Rein.
Ja, ich hoffe, ich
gerade,
ich habe diesen
Keller voll Nazi-Gold und ich kann auch immer wieder mal was rausholen, um Unterlassungserklärungen zu bezahlen, aber ob ich da heute wieder so richtig Lust drauf habe.
Schwierig, ne? Ja, schwierig. Ich überlege gerade, ob ich noch
Song
irgendwas erwähnen
noch dazu
wollte.
Reinigen. Ein kleiner Song.
Ich hatte doch. Hatte ich doch vorgeschlagen.
Von Haxan oder was?
Ja, genau.
Ach, gibt's den bei Spotify?
Den gibt's, glaube ich, weiß nicht. Warte mal, muss ich mal kurz gucken.
Nein.
Dann nehmen wir was von seiner Band. Hätte ich jetzt gesagt. Warte mal. Haxan gibt's auf jeden Fall als Künstler. Da sind aber nur die. Da sind nur die anderen Sachen, die er so gemacht hat. Dann dann müssen wir mal nach der Band gucken.
Cora Winter Eifer, deine Freunde Bitter, Stiche und Coriolis.
Cora Winter. Dann, ja, weiß ich nicht. Such dir irgendwas aus. Nimm mal
bitter.
Eifer.
Bitter
Eifer hat ihm. Oder Bitter. Nimm Bitter. Bitter. Das andere können wir leider nicht auf die Playlist packen. Aber das schneide ich hier hinten noch dran.
Gibt es denn da irgendwelche...
Bitte um Verbreitung des Ganzen. Was denn?
Okay. Gut, dann habe ich den wunderschönen Song Regen von Enno Bunga ausgewählt.
Regen? Oh.
Wenn man die Augen zumacht, klingt der Regen wie Applaus. Eine wunderschöne Zeile in einem wunderschönen Song. Vergleich das mal. Wenn man die Augen zumacht, klingt der Regen wie Applaus. Und bei dir, Jan-Josef Liefers, halt dein gottverdammtes Maul.
Warte, der Text geht noch weiter. Gieß die Blumen in deinem Garten, doch geh mir nicht auf den Sack. Ich hab den Tatort nie geguckt. In Bad Meinhof warst du scheiße. Deine Drecksmusik will keiner hören. Bitte mach sie leise. Hast du Honig im Kopf oder was? An welchem Frosch hast du eigentlich geleckt? Und so weiter. Hört selber rein. Und wenn euch das Lied gefällt, geht auf ewigwinter.bandcamp.com. Dort könnt ihr das runterladen und dem guten Haxan dafür bitte einen Euro in den Hut werfen. Oder mehr und bedankt euch. So.
Grüße gehen raus an Haxan und schönen Abend noch, ihr lieben Reini. Ich liebe dich. Ich esse jetzt Frühlingsrollen.
Guten Hunger. Ciao.
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau. Den Tatort nie geguckt. In
weiß auch nicht. Also mehr kann ich jetzt hier nicht geben, emotional.